Ebola, als Sie vor Ort waren, gab es wenig Infizierte zum Glück, trotzdem immer die leise Angst vorhanden. Mögen Sie kurz beschreiben, worum ging es genau in diesen Einsätzen und was genau ist Ihre Funktion als Militärpfarrer dabei?
Auftrag und Ziel dieser Einsätze, sowohl von Bundeswehrseite als auch vom Roten Kreuz, war, die Infektionskette zu unterbrechen. Also Ebola hat eine Infektionskette von bis, und da irgendwo zwischenzukommen und zu sagen, wir unterbrechen Sie, wir leisten erste Hilfe für die möglichen infizierten Personen und schaffen so Sicherheit für die Bevölkerung. Die Aufgabe des Militärpfarrers ist, insbesondere die Bundeswehrsoldaten zu stabilisieren. Wir wussten nicht genau, wie groß die Gefahr sein würde. Wir haben durchaus mit vielen Ebola-Toten im Stadium der Ausbildung hier noch in Hamburg gerechnet. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Befürchtung grundlos war. Aber jeder Patient in unserer Einrichtung wurde die ersten beiden Tage bis zur definitiven Blutanalyse so behandelt, als ob er Ebola haben könnte. Und das hat eine dauernde, schleichende 24-7-Bereitschaft zum Ausdruck gebracht.
Was genau vor Ort konnten Sie tun in Monrovia, in der Hauptstadt Liberias? Wie muss ich mir konkret Ihren Arbeits-, Ihren Alltag vorstellen?
Alltag von 6 Uhr morgens bis um 21 Uhr. Neben den üblichen Dingen wie Aufstehen und Essen gehen und so weiter, eine Präsenz drüben in unserem benachbarten Lager, in unserer Zeltstadt. Wir hatten also eine Zeltstadt, ungefähr 200 Meter mal 200 Meter, mit mehreren Zelten für Verwundete bzw. für verletzte Personen. Und rüber zu gehen und mit den Menschen zu reden, mit dem Personal, mit den Bundeswehrangehörigen, aber auch mit dem Roten Kreuz und mit den Einheimischen, so gut es ging. Und dann wieder zurückzukommen in unser eigenes Hotel. Wir waren in einem kleinen Hotel untergebracht. Und dort einfach über das Erlebte mit den Soldaten zu sprechen und auch natürlich Freizeit gemeinsam zu gestalten, Gottesdienste und so weiter.
Was genau konnten Sie den Soldaten und den freiwilligen Helfern, was denken Sie, was konnten Sie denen mitgeben? Wie konnten Sie helfen?
Weiß nicht, ob man das so punktuell trennscharf sagen kann. Es war jedenfalls, ich glaube, ich war dafür da, die Gespräche im Backoffice-Bereich, also im Rückraum dessen, was man drüben in dem Zeltbereich tat, auch nochmal zu führen und ihnen eine Gewissheit zu geben, dass sie gute Arbeit gemacht haben, die Probleme aufzunehmen, die sie möglicherweise hatten. Wir hatten zum Beispiel zwar keine Ebola-Patienten, aber wir hatten eine Reihe von zum Beispiel HIV-Patienten, und die auch in unseren Zelten gepflegt wurden, die die besondere Aufmerksamkeit brauchten. Und das war nicht mehr ganz einfach. Es waren schwere Verletzungen zum Teil, die dahinter standen. Es waren Gliedmaßen, die eigentlich hätten abgenommen werden müssen. Und es waren seelische Situationen, wo man einfach auch hinterher mit dem Betreuungspersonal einfach drüber sprechen musste. Und einfach ein offenes Ohr zu haben wie die Menschen, das ist meine Aufgabe im Einsatz.
Das sind schon sehr konkrete Sorgen, mit denen Sie da vor Ort zu tun hatten. Sie sprechen dann sehr viel mit den Menschen vor Ort, als eben auch mit den Soldaten. Was sagen Sie denen?
Also erstmal geht es darum, es einzuordnen, was man gerade erlebt hat. Das kann man natürlich einmal im Gespräch machen, in Frage und Antwort. Man kann einfach eine Situation sich vor Augen führen lassen. Man hat ja selber die Situation miterlebt. Ich habe ja selber auch Besuche gemacht, auch bei Patienten, übrigens auch bei den HIV-Patienten. War zwar nicht im Ebola-verdächtigen Bereich, aber in dem Bereich, wo andere schwere Infektionen lagen. Man kann auch versuchen, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, eine Zukunftsperspektive. Zum Beispiel, dass man gemeinsam überlegt, wie könnte es besser werden in diesem Land? Wie kann das öffentliche Gesundheitssystem wieder auf die Füße kommen? Braucht es Hilfe von außen oder reicht es aus, einmal Geld reinzuschieben, wie bisher? Es reicht natürlich nicht aus, weil die Korruption zum Beispiel sehr groß ist, weil die Armut sehr groß ist und die Leute, wenn sie Geld haben, oftmals vieles in die eigene Tasche stecken. Also braucht man eine Supervision von außen, in Anführungsstrichen. Man braucht also Leute, die stellvertretend für andere eben Krankenhäuser und so weiter leiten. Und das haben wir gemeinsam entwickelt.
Für die Pharmaindustrie in Sachen Ebola war es lange nicht interessant und nicht lukrativ, einen Impfstoff wirklich zu entwickeln. Trotzdem haben die Medien in den letzten Wochen immer wieder berichtet, dass ein Impfstoff gefunden wurde und auch wirksam sei. So scheint es eben zunächst, dass die Ebola-Gefahr mal wieder gedämmt wäre. warum ist die Arbeit eben trotzdem so wichtig, da jetzt auch weiterzumachen?
Also erstmal kann Ebola jeden Tag neu ausbrechen. Es ist nicht so, wenn es jetzt seit vier Wochen keine neue Infektion aufgetreten ist, dass diese Krankheit besiegt ist. Dieses Krankheitsbild gibt es schon seit über 30 Jahren. Und erst dann, zu dem Zeitpunkt, als Europa konkret bedroht war durch Personen, die hier nach Europa eingereist sind, ist überhaupt die ganze Industrie und die Politik aufmerksam gemacht worden. Das ist jetzt zum Glück hoffentlich, wird es geändert. Es gibt ja, es soll ja eine Weißhelmgruppe geben, die sich auf solche Art von Infektionskrankheiten speziell auch vorbereitet, um auch schnell eingreifen zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben auch viele Dörfer und ländliche Gegenden, wo wir noch nicht gewesen sind. Wir haben also, Monrovia ist eine Hauptstadt von 1 Million Einwohnern, ein chaotisches Verkehrssystem, an das man sich aber gewöhnen kann. Aber es gibt ja viele Landstriche, die einfach unzugänglich sind. Es gibt dort Urwald- oder Buschwerkbereiche, wo sie eben nicht einfach hindurchdringen können, wo noch nie ein Mensch war. Es kann sein, dass dort nach wie vor Ebola-Patienten liegen, ohne dass man es weiß. Also es ist eine Grauzone nach wie vor vorhanden. Weder in Liberia noch in Sierra Leone noch in Guinea weiß man definitiv, dass es nirgendwo mehr Ebola gibt. Und da muss man aufpassen.
Sie selbst waren auch im Ebola-Vorbereitungskurs. Wie groß war denn Ihre eigene Angst vor Ansteckung?
Angst war nicht vorhanden, die Befürchtung ist immer mitgeschwungen. Wir haben im November letzten Jahres durchaus viele Nachrichten dahingehend gehört, dass wir uns auf viele Tote einstellen müssen. Das ist nicht, zum Glück nicht erfolgt. Angst hatte ich weniger, weil ich wusste, wenn wir uns vernünftig schützen und die Hände waschen und so weiter und die Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dann können wir eigentlich damit leben. Das hat sich auch bewahrheitet.
Ebola als solche hat weltweit Ängste, Betroffenheit, Anteilnahme und Hilfe ausgelöst. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte haben wir in so einem solchen Fall eine Kooperation zwischen Bundeswehr, Internationales und Deutsches Rotes Kreuz sowie Ärzte ohne Grenzen als Team zusammengearbeitet in den Ebola-Vorbereitungskursen und vor Ort. Wie lief diese Kooperation Ihrer Meinung nach?
Unterm Strich lief sie sehr gut. Wir haben auf der Arbeitsebene hervorragend zusammengearbeitet. Das hat sich auch bis nach dem Einsatz hin auch gezeigt. Wir haben nach dem Einsatz eine Einsatznachbereitung gehabt, gemeinsam mit dem Roten Kreuz, in dem wir uns ausgetauscht haben. Wir haben auch Freundschaften geschlossen. Auch auf der Leitungsebene lief es sehr gut. Das Problem ist, dass die Auftragslage mir selber, das kann aber auch an mir liegen, nicht so ganz klar war. Also die Aufgabenverteilung. Wir sollten als Bundeswehr unterstützen. Wir haben aber mehr als nur das gemacht. Wir haben auch medizinisch natürlich geholfen. Das Rote Kreuz war Head of Mission, hatte also den Hut auf, den Leitungshut, könnte vielleicht in Zukunft ein bisschen klarer definieren, welche der beiden Seiten welches Aufgabenprofil zu erledigen hat. Ansonsten war das gut und Klarheit schafft Vertrauen. Das nächste Mal sollte man genau nochmal sagen, wie lautet der Auftrag und wann ist er auch vor allen Dingen zu Ende. Das ist jetzt auch deutlich geworden. Aber richtige, wesentliche Kritikpunkte kann ich so nicht erkennen. Im Gegenteil, es ist so, dass beide Seiten voneinander gelernt haben und beide Seiten ihre Vorurteile gegenüber, in der Regel vom Roten Kreuz gegenüber Bundeswehr, dann doch auch begradigt haben.
Denken Sie, dass solche Kooperationen für zivile Einsätze künftig verstärkt werden sollten? Welche Synergien könnte das haben, auch insbesondere für die Militärseelsorge?
Das kann schon so sein. Also immer dann, wenn es um nichts, also um keine Kampfeinsätze geht, sondern um einen Hilfseinsatz, das war ja ein humanitärer Hilfseinsatz, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die Ressourcen bündelt. Man kann auch noch andere mit ins Boot holen. Wie gesagt, Auftragslage muss klar sein. Die Bereiche, für die einzelnen Gruppen und Institutionen zuständig sind. Aber wenn das klar ist, kann ich mir das in Zukunft vorstellen, auch mit Ärzte ohne Grenzen oder mit anderen Partnern, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Da sind durchaus Schnittmengen vorhanden. Nur es muss klar sein, was ist Sache und wer macht was.
Militärärzte sind Ärzte und Soldaten. Haben Sie als Seelsorger die Erfahrung gemacht, dass Militärärzte oder Helfer in Situationen kamen, in denen sie diese Doppelrolle durchaus als Rollenkonflikt empfunden haben?
Hier in dem letzten Einsatz nicht. Es gibt hin und wieder mal Situationen in Kampfeinsätzen, wo dieser Rollenkonflikt vorhanden ist. Ich habe ihn selber aber noch nicht erlebt. Hier war es so, dass es äußerst professionelle Ärzte waren, sowohl von Seiten des Deutschen Roten Kreuzes als auch von der Bundeswehrseite. Alle hatten Auslandseinsatzerfahrung, alle wussten, worauf sie sich einlassen. Es waren wirklich Profis, aber Profis mit einer weichen Seele überwiegend, die also ein sehr feines Gespür hatten und haben für die Belange, die Bedürfnisse, die Armut und die Situation vor Ort. Und das habe ich als sehr wohltuend empfunden. Damit haben sie keinen Konflikt mit ihrer Rolle gehabt. Im Gegenteil, sie haben sich in ihrer Rolle richtig wohlgefühlt.
Sie waren nicht nur im Ebola-Einsatz, sondern schon häufiger als Militärseelsorger im Ausland tätig. Welche Einsätze waren besonders, ja, prekär, beziehungsweise wo lauern Gefahren vermehrt für Helfer, für Seelsorger im Ausland? Gibt es lebensbedrohliche Situationen?
Es ist immer so, dass es nie eine total entspannte Situation gibt. Auch nicht in den Ausbildungseinsätzen wie in Mali, in Afrika, wo wir keinen Kampfeinsatz zum Auftrag haben. Es ist immer so, dass die Gefahr mitschwingt. Es bleibt ein Restrisiko. Sie können einmal durch einen Anschlag persönlich getroffen werden, wenn Sie in Kabul von X nach Y gehen, also aus dem Lager raus, weil Sie einen Besuch bei der Botschaft machen müssen. Da sind Sie im Konvoi unterwegs. Das kann natürlich schon mal passieren. Ist nicht passiert. Und die Bundeswehr trifft auch alle Vorkehrungen, aber das Risiko ist da. Und Sie können natürlich auch von einer Krankheit infiziert werden. Das muss ja nicht Ebola sein. Es reicht ja schon aus, dass Sie eine dicke Malaria-Infektionen bekommen oder andere Krankheiten, die sich sehr negativ auswirken auf ihren Körper. Also es ist jeder Einsatz potenziell immer auch gefährlich. Die Bundeswehr tut alles dafür, dass sie diese Gefahr reduziert, aber so ganz ungefährlich ist nichts auf der Welt und auch nicht ohne Risiko.
Andreas Christian Tübler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.